Als junger Mann habe ich manchmal daran gezweifelt, ob ich die richtige Frau fürs Leben finde. Entschuldigung, aber es ist nicht zu lachen. Also, ich meine, klar, wenn ich hier vor euch stehe, ihr seht meine wundervolle Frau Steffi, ihr wisst, dass wir 3 Kinder haben, dass wir so und so viele Jahre verheiratet sind. Es ist vielleicht leicht dieses zu hören und zurückzublicken und zu sagen, naja, Gott ist doch noch was geworden. Aber wenn man in der Situation steckt, ist das gar nicht so ersichtlich und ist das gar nicht so klar. Und ich weiß, ich kann mich an einen bestimmten Abend erinnern, da saß ich naturgemäß alleine in meiner Wohnung und ich war ziemlich deprimiert. Und ich habe für mich überlegt, warum ist es mir eigentlich so wichtig, dass ich diese eine Frau fürs Leben finden möchte. Und selbst als junger Mann mit Anfang 20 war es mir klar, dass die sexuellen Bedürfnisse nicht ausreichen, um diese Frage zu beantworten. Und ich habe versucht, weiter drüber nachzudenken und ich bin darauf gekommen, ich weiß nicht, ob das eine Offenbarung war oder was, wie man das bezeichnen würde, aber ich wusste, ich wollte jemanden haben, der da sein würde und der mitgehen würde. Egal, wo das Leben einen hin verschlägt. Nun, als Steffi in diese Rolle in mein Leben hineingetreten ist und ich für sie, konnten wir noch gar nicht erahnen, wo das Leben uns überall hinschleppen würde. Aber als wir in unsere jetzige Wohnung gezogen sind, habe ich zu Steffi gesagt, ich freue mich darauf, mit dir in unsere, ich musste durchzählen, 6. gemeinsame Wohnung, in dem bis dahin 15 Jahre unsere Ehe zu ziehen. Es ist seitdem jemanden da. Es ist jemanden, der mitgeht. Es ist jemanden, der bei mir bleibt. Und das hat so eine tiefreichende Bedeutung für das Leben. Nun, in der Bibel finden wir öfters, dass die Beziehung zu Gott mit der Ehebeziehung verglichen wird. Im Alten Testament finden wir das im Buch Hosea ganz deutlich, dass die Beziehung zwischen Israel und ihr Gott zu einer Ehebeziehung verglichen wird. Und in dem bestimmten Fall, wie viel Schmerzen da sind, wenn die Treue nicht gehalten wird. In der Offenbarung finden wir, dass die Ehebeziehung, dass die Beziehung zwischen dem Volk Gottes und Gott wie eine Ehebeziehung ist, weil wir als Gemeinde Christi wie ein Braut geschmückt werden, wie eine Braut geschmückt werden, die zu ihrem Bräutigam geht und Jesus ist Bräutigam. Also der Grund, warum diese Vergleiche kommen, ist, dass es beides extrem tiefe, innige Beziehungen sein sollen, die tiefer gehen als die normale Bekanntschaften, sogar tiefer gehen als die gute Freundschaften, die wir im Leben durchaus genießen und brauchen. Aber in der Beziehung zu dem Ehepartner wie in der Beziehung zu Gott sollten wir so eine Tiefe in dieser Beziehung haben, dass es manchmal ein bisschen abschreckend wirkt. Weil, wenn man in eine tiefe Beziehung eingeht, macht man sich verletzlich. Man hat ein Gegenüber, der so nahe kommt, dass man das tiefste Innere kennt. Und ja, da ist man weiß ja nicht was, ausgesetzt, weil diese Beziehung so tief geht. Aber Gott will unser Gegenüber sein. Er will da sein für uns. Als Menschen brauchen wir ein Gegenüber und wir wollen ein Du. Ich meine, ich weiß in unserer Gesellschaft, das mit dem Du und Sie ist ziemlich aufgeweicht inzwischen. Ich habe gestaunt, als ich vor einigen Monaten in einem Laden war und habe gehört, wie ein Verkäufer mit einem Kunden einfach ganz selbstverständlich Du gesagt hat. Und ich habe überlegt, naja, haben Sie sich vielleicht vorher gekannt? Aber dann ist der Verkäufer, den gefragt hat, und wie heißt du? Und wo wohnst du? War es klar, dass das also ganz, ganz locker ging zwischen den 2 jungen Männern. Aber oftmals ist es in einer Beziehung, also ja, wo es nicht wirklich eine Beziehung da ist, ist mehr das Sie, ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr wir lernen uns noch kennen sozusagen. Und wir merken, dass wir in unserem Leben nicht nur jemanden brauchen, bei wem wir mal du sagen können, sondern jemand, der wirklich ein Gegenüber, ein viel tieferes inneres Du für uns wird. Nun frage ich, warst du je mit Gott per se? Hast du vielleicht auch jetzt das Gefühl, mit Gott per se zu sein? Ja klar, in der Bibel finden wir durchgehend immer nur die Du-Form. Aber von dem Gefühl, wie man mit ihm umgeht, ob man mit ihm kommuniziert, hast du manchmal das Gefühl, dass du mehr mit Gott per se bist als per du? Ich denke, der Mose, der hätte sich wahrscheinlich ein bisschen mehr gewünscht, dass die per se gewesen wären an gewissen Stellen. Er war ziemlich überrumpelt, als er mit seinen Schafen auf diesen Berg gegangen ist. Und gut, er hat was Ungewöhnliches gesehen. Ein Busch, der brannte, aber nicht abbrannte. Er war neugierig. Also ist er hingegangen, um seine Neugierde zu befrieden. Und was ihm da begegnet, ist, dass er einen neuen, völlig neuen Auftrag bekommt. Und eins, wo er sagt, das ist mir ein paar Nummern zu groß. Weil Gott ihm erschienen ist und etwas mit ihm vorhatte. Wir haben letzte Woche gesehen, wie Gott ein Gott ist, der ruft. Er ist ein Gott, der zu uns ruft, dass wir mit ihm leben können, dass wir in seine Nachfolge leben können und leben sollen, dass er einen Auftrag für uns hat. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Die eine muss nach Madagaskar auf dem Mercy Ship, der andere geht vielleicht einfach zu den Nachbarn und bringt ihm ein paar Blumen oder wünscht ihm einen guten Tag. Und das macht schon einen himmelweiten Unterschied. Gott ruft zu uns. Aber heute wollen wir sehen, das ist nicht nur ein von oben herab, jetzt macht das, sondern Gott ist ein Gott, der duzt. Ein Gott, der ganz nahe kommt. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 10 bis 15. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, also gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt der? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich nennen in allen Generationen. In diesem Text fängt der Mose mit einem ganz einfachen Plädoyer an. Der sagt, kann ich nicht. Geht nicht. Nee, vergiss es, du hast den Falschen erwischt. Und Gott versichert ihm, du bist nicht allein. Also, wie wir auch in den vergangenen Wochen gesehen haben, hier unterstreicht Gott es noch einmal, dass er sagt, dass Gott uns einlädt, an seinem Handeln beteiligt zu sein. Mose ging, als er dieses von Gott gehört hat, er ging scheinbar erst davon aus, dass er das machen muss. Er muss nach Ägypten gehen, er muss die Israeliten befreien. Und es ist wirklich kein Wunder, dass er sagt, tut mir leid, du hast den Falschen erwischt. Wir dürfen dabei nicht vergessen, Mose war schon mal in Ägypten gewesen. Oh ja, Mose hatte auch schon versucht, den Israeliten zu helfen, von sich aus und mit katastrophalen Folgen, wo er versucht hatte, einem seiner Landesleute zu helfen, hat er versagt, er hat einen Mord begangen und er wurde zum Flüchtling. Nicht gerade eine Riesenerfolgsgeschichte. Und auch 40 Jahre später, diese Wunden sind ziemlich weit offen in dem Mose, tief drin. Und wenn er hört, geh nach Ägypten und führe das Volk in die Freiheit, sagt er, Dankeschön, bin schon da gewesen, brauche nichts mehr davon. Aber dann sagt Gott zu ihm das erste Mal, ich bin mit dir. Unser Gott ist kein Gott, der sagt, na, geh hin, verändere die Welt und sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Und pass bloß auf, dass du nichts falsch machst, ne? Von wem hat Gott eigentlich je verlangt, dass er sein Leben alleine schaffen sollte? Mir sind keine Beispiele bekannt, dass Gott von jemandem verlangt hätte, okay, geh du, mach das selber. Mach das aus eigener Kraft. Sondern er sagt immer und immer wieder, ich bin bei dir. Ich bin da. Es ist tatsächlich so, dass er uns einlädt, an seinem Handeln beteiligt zu sein. Wenn du jemandem Mut zusprichst, meinst du, dass Gott nicht schon gesehen hat, dass diese Person Ermutigung braucht? Wenn wir die Gelegenheit haben, jemanden von Jesus zu erzählen, wessen Geschichte erzählen wir eigentlich da? Ja, wir können unsere eigene Geschichte erzählen, was wir erlebt haben, aber was haben wir da weiterzugeben, wenn Gott gerade in seinem Sohn Jesus nicht in unserem Leben schon tätig, schon aktiv gewesen ist? Manche würden vielleicht einwenden, was ist mit diesen ganzen Krisenregionen dieser Welt? Was ist mit den ganzen Gebieten, wo es Krankheiten gibt, also Ebola-Ausbruch oder auch diese ganzen Gebiete, wo es Krieg gibt, sei das Ukraine, sei das Syrien, Irak, Nigeria und man könnte sicherlich noch viel, viel mehr da aufzählen. Wo ist Gott da? Und das bringt uns zu einer ganz interessanten Sache. Gott, aus welchen Gründen auch immer, bevorzugt es immer und immer wieder, durch Menschen zu wirken. Immer und immer wieder setzt er Menschen ein, um sein Werk zu vollbringen. Er hat einen Mose berufen, um die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Er hat zahllose Propheten geschickt, um das Volk aufzurufen, zu ihm zurückzukehren. Er hat einen Paulus gebraucht, einer, der sich auch für unwürdig hielt und unfähig. Er hat einen Paulus gebraucht, um das Evangelium durch das gesamte Römische Reich zu tragen. Er hat einen Bonifatius gebraucht, um das Christentum zuerst nach Deutschland zu bringen. Er hat einen Cori ten Boom gebraucht, um von Versöhnung, Heilung und Evangelium zu reden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das in der ganzen Welt. Und für die eine Aufgabe, die normale Menschen nicht vollbringen konnten, uns von unseren Sünden zu erlösen, für diese eine Aufgabe, die normale Menschen nicht vollbringen konnten, ist er Mensch geworden. Ich kann es euch nicht erklären. Es tut mir leid, meine Weisheit reicht lange nicht aus, euch zu erklären, warum das ist, dass Gott so viel Vertrauen in uns setzt. Ich weiß nicht, warum es ist, dass Gott immer wieder uns Schwächlinge beruft, um diese gigantischen Dinge zu tun. Und übrigens, wenn ein Mensch die Liebe Christi erlebt und eine Veränderung in seinem Herzen erlebt, ist das schon eine Riesensache. Warum Gott immer wieder uns gebrauchen will, um sein Werk zu tun, ich kann es nicht begreifen. Ich würde denken, dass ein allmächtiges Wesen sicherlich bessere Möglichkeiten hätte, aber irgendwie kommt er immer und immer wieder zurück und sagt, du, ja, du, ich will dich gebrauchen. Aber ist es nicht komisch, wir sagen immer wieder, wir wollen Gott erleben. Wir wollen spüren, dass er in unserem Leben ist, dass er an unserem Leben wirkt. Und er sagt, okay, beteilige dich an dem, was ich tue. Ich lade dich ein. Komm, mach mit. Du musst es nicht alleine machen. Du musst es nicht von dir aus machen. Sondern beteilige dich an dem, wo ich schon am Wirken bin. Und du kannst meine Nähe spüren. Du kannst mitkriegen, dass ich da bin für dich. Und dass ich dich gebrauchen will, um ein Segen zu sein für alle anderen. Ja, die Frage ist nicht, wo ist Gott? Die Frage ist, wo sind wir? Sind wir bereit, uns von Gott einspannen zu lassen, um sein Werk zu tun? Mose war es erstmal nicht. In unserem Text, in Vers 13, haben wir gelesen, wie Mose nochmal abwehren will. Da sagte Gott, Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, und wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Die Antwort, die Gott auf diese Frage gegeben hat, schlägt Wellen in Zeit und Ewigkeit und zeigt uns, also Gott hat uns eingeladen, an seinem Werk beteiligt zu sein. Und Gott kommt nicht nur, er ist schon da. Vers 14 heißt es, da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Nun, dieser Name, was wir hier als ich bin da übersetzt haben, da steckt so viel drin, es werden ganze Bücher darüber geschrieben, was das alles bedeutet oder was es bedeuten könnte. Du meine Güte, wir wissen nicht mal richtig, wie das ausgesprochen wird von dem Hebräischen, von dem ursprünglichen Namen, wie es ist. Es ist sehr viel Geheimnisvolles drin, aber es ist sehr, sehr viel Macht und sehr, sehr viel Zuspruch drin, was uns gegeben wird. Im Kern sagt der Name, was auch da steht. Ich bin da. Nun, dieses Dasein dürfen wir nicht mit irgendwas Stagniertes verwechseln. Wenn zum Beispiel unsere Jugendliche hier hinten, wenn ihr morgen wieder in die Schule geht, ihr setzt euch ins Klassenzimmer, Lehrer, Lehrerin will eine Anwesenheitskontrolle machen, du bist da. Kannst mir erzählen, was du willst, ich muss nicht zuhören, ich bin da. Na? Ich bin anwesend, zu mehr bin ich im Moment nicht verpflichtet. Naja, so verstehen wir das mit dem ich bin da immer wieder. Ja, ja, das ist bei Studenten auch so, ne? Wir denken immer wieder, dass ich bin da ist einfach ein, okay, ich bin da, viel Spaß damit. Nein, wenn man sowas, gerade in der hebräischen Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, wenn man sowas liest, muss man sich vorstellen, dass da immer eine Aktivität dahinter steckt. Also, dass Gott da ist, heißt nicht nur, dass er irgendwie irgendwo anwesend ist, sondern es sagt ausdrücklich, er ist am Wirken. Er ist schon aktiv. Er ist nicht nur irgendwie da, sondern er ist in der Situation schon am Wirken. Es ist interessant auch zu merken, dass das Verständnis in der Antike war, wenn man den Namen kennt, hat man eine gewisse Macht über den anderen. Das galt auch, wenn nicht besonders, für den Namen eines Gottes. Und die hatten dieses Verständnis, dass es einen geheimen Namen gibt, dass wenn man diesen Namen rauskriegen könnte, dann hat man die Macht über diesen Gott bekommen. Dass man zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, diesen Gott heraufzubeschwören. Weil wenn man diesen Namen nennt, muss der dann reagieren. Aber dieser Name, ich bin da, sagt schon in sich, dass man den wahren Gott nicht heraufbeschwören kann. Wie willst du jemanden herbeirufen, der schon da ist? Wie willst du die Kontrolle darüber bekommen, wenn der nicht nur schon anwesend ist, sondern er ist schon am Wirken? Welchen Sinn macht es, den heraufzubeschwören überhaupt? Nein, Gott kann nicht heraufbeschworen werden. Und dieser Name, wenn die Israeliten diesen Namen dann gehört haben, das wird so ein bisschen ein Oh gewesen sein, ein bisschen ein Schock gewesen sein, weil es klar wird, nein, du hast nicht die Macht über den, aber er ist bei dir und er hat dich nicht verlassen. Manchmal gibt es ein bisschen Verwirrung, wenn wir sagen, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist überall, dass Leute sagen, aha, also Gott ist in dem Baum und Gott ist in dem Gras und Gott ist in dem Stein und Gott ist in mir, also eigentlich ist alles Gott. Und die Idee dahinter wird umgedreht von dem, was gemeint ist. Und dieser Name sagt auch, also das religionswissenschaftliche Wort dafür ist Pantheismus, also dass alles Gott wäre. Dieser Name sagt, nein, nicht alles ist Gott. Gott ist überall. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt plötzlich dieses Stück Holz hier anbeten, weil Gott da drin steckt. Sondern Gott ist ein unverfügbarer Gott, der über allem steht. Ja, er ist anwesend und am Wirken. Aber das heißt lange nicht, dass alle diese Materie und auch nicht wir selbst zu Gott erhoben werden dadurch. Gott ist noch viel, viel größer als eine solche Vorstellung. Er war, er ist, er wird sein, er macht alles, was ist, und er wird das sein, was er sein wird. All das und eigentlich noch einiges mehr steckt in diesem Namen. Gott gibt uns seinen Namen, weil er sowieso weiß, dass wir dadurch keine Macht über ihn bekommen. Aber er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er will, dass wir es lernen, ihn zu erkennen. Er will, dass wir es lernen, ihm zu vertrauen. Und er bietet uns das Du an. Er will mit uns ganz persönlich werden. Und nicht irgendetwas da weit weg, sondern dass wir erkennen, dass er schon da ist und dass er am Wirken ist. Wir sollen wissen, dass es jemanden gibt, der immer da ist, der immer mitgeht, egal wo das Leben uns hin verschlägt. Noch eine kleine Sache zu diesem Namen. Die Buchstaben im Hebräischen, die benutzt werden, um diesen Namen zu schreiben, sind vier Buchstaben in dem Namen. Jod, Vav, He, Vav. Und manche weisen darauf hin, es hört sich ein bisschen an wie das Atmen. Jod, He, Vav, He. Und die sagen, eigentlich mit jedem Atemzug sprechen wir den Namen Gottes aus. Mit jedem Atemzug bekennen wir, dass Gott da ist und dass er am Wirken ist. Einer hat es sogar so gesagt, du kommst ins Gespräch mit jemandem, der sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Und was du hörst ist, ja, wow, hey, wow. Gott ist da und dir noch viel näher, als was wir uns vorstellen können. Und er lädt uns ein, an seinem Wirken beteiligt zu sein. Er lädt uns ein, zu erkennen, dass er wirklich da ist für uns und dass er am Wirken ist, selbst in den Leuten, die ihn leugnen, dass er auch für sie will, dass sie Erlösung finden, dass sie Heilung finden, dass sie Hoffnung finden. Gott lädt uns ein. Willst du nicht seine Einladung annehmen? Amen.